Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder ist es soweit. Der nächste Praxis-Podcast ist online. Sie sind bei uns genau richtig bei Pumpe und Filter. Ich bin der Filter, aber wer ist denn die Pumpe bei uns beiden?
Da musstest du kurz überlegen, Jörg. Ich bin die Pumpe aus Aachen, der Kardiologe, und ich freue mich sehr auf eine weitere Folge mit Ihnen und besonders mit dir, Jörg. Aber wir haben einen tollen Gast heute mit einem sehr spannenden, heiß diskutierten Thema, was auch bei uns in der Kardio- und Nephrologie eine sehr wichtige Rolle spielt.
Ja, davor darf ich mich nochmal vorstellen. Ja, hier der Filter, Jörg Latus, Nephrologe aus Stuttgart. Und wir beide sind da. Und wie gesagt, hier Pumpe und Filter, Part der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk. Und heute haben wir uns, muss man sagen, wirklich, ja, Michael, ich freue mich riesig, Professor Michael Denkinger eingeladen. Der Geriater MC Denkinger, muss man auch sagen. Wir haben heute noch in der Mittagsbesprechung auf YouTube sein Video angeschaut, wie er gerappt hat. Einmalig, kann ich dir nur sagen. Er denkt die Geriatrie neu, er macht sie neu, ist in Ulm tätig, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Michael, ich freue mich schon ganz lange darauf, dass wir dich heute hier haben.
Ja, Jörg, vielen herzlichen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich, mit dir mal so einen Podcast machen zu dürfen. Wir haben uns ja vor auch schon fast einem halben Jahr zuletzt getroffen und es war sehr, sehr nett und ich denke, das wird auch gut.
Ja gut, dann geht's mal los. Oder Geriatrie, Florian, wir haben uns drauf gefreut. Magst du anfangen? Was dich interessiert?
Also mich würde sehr interessieren, welche Rolle dieses ganze CKM spielt. Also Cardiovascular Kidney Metabolic, das ist ja nicht ein artifizieller Ausdruck, auch HFpEF ist keine Erfindung, aber man könnte ja uns Kardiologen zum Beispiel vorwerfen, dass wir viele neue Begrifflichkeiten immer wieder in den Raum schmeißen. Aber CKM hat sich ja etabliert, auch dieses Bild, was wir mal sehen, ne, ganz links im Bild, das Übergewicht, dann gestörte Glukosetoleranz und ganz rechts auf der Seite, auf dem Weg dahin werden die Nieren auch schlechter, die manifeste kardiovaskuläre Erkrankung. Und was mich jetzt interessiert ist, welche Rolle das denn in der Geriatrie, können allein über Geriatrie schon lange reden, aber welche Rolle das bei euch spielt? Weil ich glaube, da ist ja ein sehr großer Prozentsatz betroffen.
Ja, also ich glaube, die Geriatrie ist ja nicht uniform. Wie ihr auch wisst, gibt es natürlich sehr stark neurologisch orientierte Geriatrien. Das sind oft auch Reha-Kliniken. Bei uns ist es eine Akut-Geriatrie mit 90 Betten. Wir haben alles aus der Intensivstation, sage ich immer, machen maximal konservative Medizin. Und in dem Fall ist natürlich das kardiorenal-metabolische Syndrom extrem prävalent. Also wir haben sehr viele Patienten damit. Ich denke, das häufigste ist so dieses klassische Patient kommt mit dekompensierter Herzinsuffizienz, 10 Liter Wasser drin, der Hausarzt hat schon vieles versucht und es geht einfach nicht. Und 80 plus, ihr habt ja auch so ein Beispiel, glaube ich, nicht direkt so eins, aber ein anderes. Das sind natürlich die typischen Patienten. Also es ist sehr häufig und ja, wir müssen uns damit beschäftigen.
Was ist denn anders, wenn der Patient in der Geriatrie ist und dieses Krankheitsbild hat im Vergleich zu vorher im Prinzip harte kardiovaskuläre Endpunkte, wo wir häufig in der Kardiologie draufschauen, dass unser Benchmark, sage ich mal, die müssen reduziert werden und dann alles gut. Ändert sich das in dem Moment, wo die Leute geriatrisch werden? Das ist ja teilweise nur ein Tag Unterschied. Zum Beispiel werden sie von unserer Akutstation in die Akutgeriatrie verlegt. Aber was ändert sich in dem Moment? Oder hätten wir eigentlich schon das Denken viel früher umstellen müssen?
Oh, sehr schöne Frage und natürlich unglaublich politische Frage. Also
du kannst losreden, Michael, wir sind ja unter uns.
Ja. Wir sind unter uns, genau. Unter uns, das hört ja keiner, genau. Wir sind, sag mal, provokativ. Ich glaube, es wäre sehr, sehr sinnvoll, wenn alte Menschen, die sehr gebrechlich sind, also das können wir heute versuchen, ein bisschen zu definieren vielleicht nochmal, primär von einem Geriater gesehen werden würden und nicht von einem Mediziner, der sich in seinem organspezifischen Fachgebiet sehr gut auskennt. Wenn der Geriater aber, ich sag mal so, in der Notaufnahme zum Beispiel stünde und diesen Patienten, der sehr gebrechlich ist, der zum Beispiel Grad 3 kommt, das können wir alles definieren. Ne? Ich glaube, es ist, wie du sagst, Florian, total verschiebbar. Mhm. Es gibt nicht diesen einen Patienten, der ganz sicher geriatrisch ist oder den einen Patienten, der ganz sicher jetzt in die Kardio muss. Für mich ist klar, wenn ich einen Patienten habe, der retrosternale Schmerzen hat, dann wisst ihr auch, die 84-Jährigen haben das vielleicht gar nicht mehr so sehr. Aber trotzdem, ich sage, das ist ein Herzinfarkt, dann möchte ich nicht als Geriater davon rumdoktern, sondern mache ich schnell einen Drop und möchte, wenn ich Dynamik sehe, den Patienten zu dir auf den Tisch legen und sagen, wenn der vorher natürlich noch eine Clinical Frailty Scale von 1 hatte, also topfit war, vieles selber gemacht hat, muss der einen Herzkatheter kriegen, ganz klar. STEMI sowieso, N-STEMI können wir wieder anfangen zu diskutieren. Mhm. Die Seniorita Study
Die ist spannend.
Super spannend, die ja zeigt, dass es ja doch auch vielleicht konservativ einiges geht. mit Abschlägen. Aber ich denke halt, wenn man da gute Leute hat, dafür musst du gute Ärztinnen und Ärzte haben, die Bescheid wissen. Und dann ist es natürlich hilfreich, weil natürlich die geriatrischen Patienten, die sehr gebrechlich sind, noch viel, viel andere Probleme haben. Die haben vielleicht eine Demenz, die haben vielleicht seit letzten Jahren eine schwere Malnutrition, hat 20 Kilo abgenommen, nicht aufgrund einer konsumierenden Erkrankung, sondern aufgrund dieser Malnutrition. Und da, finde ich, kann man sich dann schon wieder fragen, muss der wirklich bei dir auf dem Tisch landen? Oder, so, weißt du, ich möchte das jetzt nicht.
Finde ich auch.
Ja, gerne. Schieß mal rein dazwischen.
Nur ganz kurz noch, Jörg, ich weiß, du hast eine große Agenda für uns, aber ich finde nämlich, jetzt wo du es so sagst, da ist immer so ein harter Cut. Es ist häufig so, dass wir erst an die Geriatrie denken, und das ist eigentlich nicht gut, ja, weil wir eigentlich schon die ganze Zeit über ein geriatrisches Patientenbild sprechen, erst wenn es darum geht, wo geht der eigentlich danach hin? Und eigentlich müsstest du ja viel früher eingeklinkt sein mit diesem komplexen Denken.
Wäre mega.
Das fällt mir nur auf. Weiß nicht, Jörg, wie es bei dir ist, oder? Ist ja der hausliche Versorgung und dann Geriatrie oder...
Florian, komplexes Denken, klar. Das ist nicht
das. Das ist eher so Nephrologie. Genau, ja. Schöne Überleitung auch.
Ja, aber die Frage ist ja, Michael, die Frage ist ja, warum muss der denn zu dir? Was können denn der Florian ich schlechter als du? Hast du einfach nur mehr Zeit, ganz ketzerisch? Weil du vielleicht, was die Steuerung angeht, da auf Nummer sicher gehen kannst und wir halt ein bisschen mehr Druck haben? Oder was kannst du besser als wir?
Also ich glaube erstmal, dass ich nicht grundsätzlich Sachen besser kann als du, aber wenn wir jetzt mal mit diesem Bild der Komplexität, du hast es gerade einen Witz gemacht, also ich würde den auch bei dir länger lassen als beim Florian. Nein, Quatsch. Aber die Nephrologen haben ja schon auch dieses starke, frailty-orientierte und gesamtmedizinische Bild, ein bisschen allgemeinmedizinischer denkend, sage ich jetzt einfach mal, allgemeininternistischer. Kardiologen haben sich in den letzten Jahren auch zunehmend spezialisiert, ne? Wie in die Elektrophysiologie, interdimensionale Kardiologie. Ich höre immer diesen This Week in Cardiology Podcast von John Mandrola. Super interessant, finde ich. Obwohl er Elektrophysiologe ist, hat er ein sehr, sehr breites Bild auch auf die Medizin. Ich glaube, das kommt auf die Person doch nachher drauf an. Aber wenn einer breit weitergebildet ist, glaube ich, kann er die Sachen, die drumherum sind, besser sehen und hat nicht diesen klaren Blick auf dieses primäre Syndrom, mit dem der Patient sich nachher präsentiert. Und kann vielleicht in dieser hermeneutischen Fallentscheidung, was soll ich jetzt tun, erstmal eine vielleicht vernünftige Entscheidung finden. Aber ich denke, wir können nicht das ganze Gesundheitssystem umbauen gerade. Und deswegen wären wir ja schon mal super weit, wenn du sagen würdest, nee, Florian, du hast den Patienten bei dir in der Abteilung und sagst, der hat aber jetzt so eine Clinical Frailty Scale von 4. Bevor wir jetzt weiterdenken, holen wir doch mal Geriater, machen Konsil und besprechen den zusammen, machen dann so ein Geri-Board und dann bleibt er vielleicht bei euch und es ist alles gut. Das wäre ja auch schon super. Genauso wie wir das halt umgekehrt ja schon viel machen inzwischen, weil wir euch dann, wenn wir sagen, das ist doch jetzt aber ganz neu und warum hat er plötzlich so eine Herzinsuffizienz, das war vorher nicht da, macht das nicht Sinn, den vielleicht doch nochmal in der Kardiologie vorzustellen. Und das umgekehrt früher fände ich auch sinnvoll.
Ich fände es nochmal gut, um das auch nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal zu definieren, was verstehst du genau unter Geriatrie? Was sind deine Ziele? Also wann würde man sagen, das ist jetzt Geriatrie? Was gehört da dazu? Wahrscheinlich viel mehr, als wir im Hinterkopf haben.
Es ist natürlich in der Tat schwieriger zu definieren, also wenn du jetzt organspezifisch dein Fachgebiet definierst. Wir sind, ich sag mal, die Komplexitätsmediziner.
Das klingt auf jeden Fall gut.
Ja, ich glaube auch, das trifft es auch ganz gut, weil wir haben Patientinnen und Patienten, die meistens mit Symptomen sich vorstellen, die nicht irgendwas eindeutig zuordnenbar sind. Ne? ANA 1000, eine Inflammation von 70, eine Niereninsuffizienz mit einem Krea-Anstieg von 1,4 auf 1,7, das rechte Knie tut weh, eine leichte kognitive Einschränkung. Das ist nicht mehr der Patient, der mit irgendeiner uniformen Liste oder mit einem uniformen Syndrom kommt, sondern mit einer Liste an verschiedenen Dingen, die irgendwie nicht zusammenpassen. Deswegen denke ich übrigens auch, dass wir auch grundsätzlich oft genug überfordert sind, dann wirklich den absoluten Fokus zu finden. Ich finde uns nicht bessere Ärzte. Ich glaube nur, dass wir einen ganz anderen Weg gehen. Und der Weg in der Geriatrie ist immer primär zu überlegen, was mache ich jetzt mit dem Patienten? Hat das eine Folge, die für den Patienten sinnvoll ist? Und ist es funktionell am Schluss ein vielleicht besseres Outcome für den Menschen? Also nicht ist die TAVI nötig, weil er eben eine Stenose von 0,8 hat, sondern wird die Intervention dem Patienten nachher mit seinem Patientenwunsch ein besseres funktionelles Outcome ermöglichen. Das ist bei der TAVI meistens so, würde ich jetzt einfach mal auch sagen.
Würde ich gerade auch sagen, genau. Das ist ja ein gutes Beispiel. Danke, danke.
Ist vielleicht gar kein gutes Beispiel, aber es gibt ja noch andere viele Beispiele, die mir gerade noch nicht eingefallen, aber gerade wir sprechen, Florian, ne?
Ist es dann so, dass du sagst, vielleicht eher nicht nur die, bei TAVI haben wir ja beides, harte und soft Endpunkte, werden alle besser.
Ja.
Genau. Ist es so, dass vielleicht dann die weichen Endpunkte in der Geriatrie noch wichtiger sind. Wir sind jetzt nicht in einem Stadium, wo wir sagen, es geht hier um Symptomkontrolle, nur um Gottes Willen, aber wo du sagst, gerade Studien, wo man eben auch gesehen hat, auch in der interventionellen Kardiologie, Thema Klappen eine große Rolle spielt, dass eben zum Beispiel Symptomlast, Leistungsfähigkeit besser wird, ist das was, wo du sagst, aus einem geriatrischen Blickwinkel, das ist dann auch besonders wertvoll und vielleicht sogar noch viel wichtiger als die All-Cause-Mortality. So, es geht nicht nur darum, wie lange ich lebe, sondern wie gut ich lebe.
Interessante Frage. Ich glaube schon, dass es, man sagt ja auch, diese Disability-Adjusted Life Years sind in der Geriatrie schon wichtig. Ne? Also die Zeit ist ja das, was wir alle wollen, ne? Compression of Morbidity. Wir wollen möglichst lange, möglichst wenig Behinderung frei und fröhlich leben können. Und Mortality ist natürlich schon das eine, aber natürlich wissen wir auch, dass Mortality und Daily, also Disability Adjusted Life Years, sehr stark assoziiert sind. Und jemand, der halt vielleicht einen Schlaganfall hat mit entsprechenden Syndromen und deswegen eine nicht so gute Daily hat, hat auch eine höhere Mortality. Also deswegen ist es schwer zu trennen und ich finde es schwierig. Ich finde es manchmal interessant, ich glaube, man muss sich die Studien genau angucken, weil oft genug argumentieren wir mit tollen Endpunkten, PCSK und so weiter, weil MACE-Endpunkte verbessert sind, aber die Gesamtmortalität vielleicht gar nicht so sehr. Und wenn du dann anguckst, was da für Patienten drin waren und das ein bisschen differenzierter betrachtest, dann merkst du ganz schnell, dass man das doch auch gerade für die 80 plus vielleicht nochmal genauer anschauen muss. Und sowas finde ich wichtiger eigentlich, als zu sagen, ob ich jetzt einen weichen oder einen harten Endpunkt brauche.
Das finde ich aber spannend, weil ich bei dem CKM zu bleiben, haben wir ja schon eigentlich immer ein ganz auch älteres Kollektiv, also sowohl der Florian als auch ich. Und dann sind wir natürlich jetzt mit unseren Fantastic Four oder der SGLT2, was Niere angeht, GLP-1. Da würde mich ja so ein bisschen interessieren, diese Polypharmazie, die ja immer so diskutiert wird. Ist das wirklich so? Also vielleicht kannst du ja mal so diese gängigen Hef-Ref, aber auch ein bisschen PEF-GLP-1 so ein bisschen für dich einordnen. Sind das Medikamente SGLT2? Da denkst du, um Gottes Willen, die fange ich im Alter nicht an, oder? Weil da muss man sich manchmal sogar rechtfertigen. Also ich sage immer, ja, mache ich. Also Herzinsuffizienz, ältere Dame, wenn die nachher 400 Meter weiterlaufen kann zum Friseur, finde ich, habe ich ihr Leben verbessert. Ob sie jetzt länger lebt, weiß ich nicht, aber sie lebt besser. Vielleicht kannst du da mal zu was sagen. Das wird ja so ein bisschen unterstellt, der Geriatrie immer. Die Hälfte der Tabletten kommen weg.
Genau, die Prescribing ohne Sinn und Verstand ist sicherlich nicht gut. Ja, also ich nenne das auch lieber Re-Prescribing oder Balanced Prescribing ist eigentlich schöner, weil wir ja jetzt auch schon mal wissen, es gibt ja diese schöne Studie von Athanas Benetos im New England Journal, der ja auch gezeigt hat, dass beim De-Prescribing von Blutdruckmedikamenten bei sehr gebrechlichen Menschen im Pflegeheim wir gerade mal so ungefähr das gleiche Outcome haben, als bei denen, die Usual Care gekriegt haben. Also es war ja eine Überlegenheitsstudie. Ich konnte nicht zeigen, die Überlegenheit von De-Prescribing. Man kann sagen, es war nicht unterlegen, aber das war nicht der primäre Endpunkt der Studie. Es gibt andere Studien im Pflegeheim, wo sie dann noch gnadenloser abgesetzt haben, die Medikamente, alle Blutdruckmedikamente einfach bei den Dementen weggenommen. Und die wurde vorher beendet, Denton heißt sie, glaube ich, die wurde vorher beendet, die Studie, weil die in der Interventionsgruppe ein höheres Risiko für höhere Mortalität hatten. Also ich finde, einfach nur zu deprescriben, nur weil man denkt, man muss jetzt weniger Medikamente nehmen, ist keine gute Medizin. Wenn wir jetzt auf diese Fantastic Four nochmal kurz eingehen, sagen, SGLT2 ist jetzt eben mit dabei, ist New Kid on the Block, so new ist er auch nicht mehr. Dann,
aber ist es bei euch auch ein Kid on the Block oder ist es eigentlich so ein Old Kid on the Block?
Nein, es ist ein Kid on the Block. Aber wer der Dame, die du genannt hast, die zu dann 400 Meter noch zum Friseur gehen kann, da habe ich gar keine Sorge. Aber bei der Dame, die dann vielleicht gerade noch vom Stuhl es aufs Klo schafft im Bad, das 4 Meter nebendran ist und immer gebrechlicher wird und sehr viel sitzt und nicht mehr so viel trinkt und vielleicht doch, die übrigens in diesen Studien überhaupt nirgends drin war.
Das stimmt.
Nämlich die mit einer Clinical Fragile Scale von 4 und aufwärts. Wir haben da ja auch mal eine Arbeit gemacht dazu und die Studien angeguckt, damals bei den ganzen NOACs. Die ist vielleicht doch gefährdet. Und ich habe es 2 Patienten bei mir rausgefischt, die eine Euglykäme Ketoazidose hatten unter SGLT2. Und es war ganz sicher eine. Wir haben auch einen Case Report dazu geschrieben. Und ich habe immer wieder Patienten, die halt Harnwegsinfekte haben. Wir haben das weggenommen und der Harnwegsinfekt ist nicht mehr da. Also wir haben wirklich gebrechlichere Leute, aber das sind nicht die, die du jetzt gerade genannt hattest. Und da müssen wir, glaube ich, anders vorgehen.
Ganz kurze Frage in der Richtung. Welche Chancen siehst du denn in der Lifestyle-Optimierung in der Geriatrie? Würde man da sagen, boah, da ist es irgendwie schwieriger umzusetzen. Kannst du da überhaupt den Lifestyle gut, Bewegung und so weiter? Ne? Das Stichwort Look Ahead hat ja generell schon nicht so gut funktioniert und dann braucht man in der Geriatrie gar nicht mehr an. Ist provokant, ja. Braucht man gar nicht anfangen, soll man da nicht direkt Medikamente, also ne, du weißt, was ich meine. Siehst du das anders generell, so präventionsmäßig?
Nein, es ist grundsätzlich noch möglich, aber man muss das sehr stark anleiten. Und da es Menschen sind, die ja das lange nicht gemacht haben oder die irgendwas in die Richtung gemacht haben, auch dieses Thema, was geht da in den Fokus? Ne? Es ist ja völlig klar, selbst Herr Lauterbach hat es jetzt gerade gemerkt, dass es nicht mehr so Sinn macht, die Ausdauer zu trainieren, sodass man im Alter einfach immer mehr in Richtung Krafttraining gehen muss. Und ich glaube, wenn man das sinnvoll verkauft und den Leuten auch sagt, da können sie damit länger zu Hause wohnen bleiben, weil sie halt in der Tat diese reine Selbsthilfefähigkeit, ne? Ich habe vorhin gesagt, für uns ist nicht primär der Laborwert oder die Erkrankung Fokus, weil die haben ja schon so viele. Wir gehen immer von diesem funktionellen Endergebnis aus. Also was können wir damit erreichen? Und da wissen wir sehr gut, wir geben auch Proteindrinks bei uns, die nicht von der Pflege, sondern von der Therapie ausgegeben werden, weil wenn die leucinreich sind, haben wir einen eher Muskelaufbau, wenn das quasi eine Stunde vor oder nach dem Training gegeben wird. Und so versuchen wir ganz gezielt auf bestimmte Aspekte dieser Frailty, dieser Gebrechlichkeit hinzuarbeiten. Und wenn man das den Leuten erklärt und sie dann auch ein bisschen mitführt, und da haben wir das Problem in Deutschland, das können die hausärztlichen, tätigen Mediziner nicht auch noch alles machen. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich da irgendwo ein Zentrum, das wäre mein großer Wunsch für Altersmedizin, so eine ambulante geriatrisches Zentrum, wo die Menschen eingebunden werden und wo das vernünftig mit Fitnessstudios, Physiotherapiepraxen so gemacht wird, dass es auch was bringt. Weil so diese Hockergymnastik, die man früher gemacht hat, taugt gar nichts. Muss richtig sein, submaximal, Trainingseffekt, solche Themen spielen eine Riesenrolle. Und dann geht es, weil die merken nach 3 Monaten, oh, ich kann ja plötzlich über die Treppe hochlaufen.
Aber wenn du jetzt mal Obesity nimmst, so,
okay.
Jetzt guckst du Obesity im CKM, ganz links, würdest du sagen, links ist die Obesity, vielleicht beim eher jüngeren Patientenkollektiv und rechts ist die manifeste ACVD, vielleicht dann im Alter. Jetzt hast du aber schon einen älteren Patienten. Ist dann die Obesity, es gibt ja Menschen, die sagen, so ein bisschen BMI ist ja so, vielleicht BMI ist sowieso kein guter Marker, ist vielleicht protektiv. Ist für dich in der Altersmedizin überhaupt Übergewicht eine Bedrohung noch? Weil du sagst, prognostisch eh vielleicht nicht mehr so relevant, vielleicht sogar protektiv. Wie siehst du das? Und sollten wir da genauso radikal rangehen und den Zustand verbessern, um Events zu verhindern? Aber Events sind ja vielleicht gar nicht mehr unser Ziel.
Schlaue Frage, Florian, muss ich sagen.
Das ist das zweite Mal, dass du mich in einem Podcast offiziell so lobst übrigens. Ich habe mitgezählt. Zweite Mal.
Aber die war wirklich exzellent. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Weil das stelle ich mir gerade selber vor in der Ambulanz auch. Die Frage stellt man sich ja da. Das stimmt, ja? Du findest sie blöd. Du musst sagen, die ist gar nicht schlau. Du musst sagen, die ist eine ziemlich blöde Frage.
Das ist eine super Frage, weil das ist ja genau das Thema, das auch wieder zeigt, dass es doch irgendwie Sinn macht, auch zu lernen, geriatrisch zu denken. Weil natürlich ist es so, also wenn man die epidemiologischen Daten anguckt, dann ist ja dieses Obesity-Thema mit 75 sollte man eigentlich keine Diät mehr machen, weil man da mit einer Abnahme des Gewichtes eine höhere Mortalität hat. Das zeigen so diese großen epidemiologischen Studien.
Ja, aber es ist Assoziation, ne? Ich glaube nicht, dass das kausal ist. Es ist Assoziation, es ist nicht Kausalität.
Und jetzt hast du aber natürlich auch diese Sachen, das wird jetzt gerade auch von den Herstellern natürlich untersucht, dass GLP-1-Agonisten nicht nur Fett, sondern ja auch Muskelmasse verringern. Und wir natürlich, wenn wir Patienten haben, die stark frail sind, da ein vielleicht anderes Problem entwickeln, wo das Übergewicht gar nicht mehr so das Problem ist, aber die verringerte Muskelmasse durch die verringerte Funktionalität und die erhöhte Sturzgefahr und so weiter. Das sind ja Themen, die wir mit den Statinen auch diskutieren. Wenn man da die guten placebo-kontrollierten Crossover-Studien anguckt, dann bleibt ja von dieser Myopathie ja gar nicht mehr viel übrig. Ne? Deswegen, ich glaube, man muss genau hingucken. Aber auch da in diesen Crossover-Studien sind ja dann oft diese Gebrechlichen, die wirklich sturzgefährdet sind, gar nicht drin. Und ich glaube, das ist unser Problem. Wir extrapolieren unglaublich viel und müssen einfach genau hingucken. Ich denke, dass Adipositas bei mir durchaus ein Problem ist, weil die Patientinnen und Patienten, die schwer krank sind und adipös, die kriegen wir irgendwann gar nicht mehr aus dem Bett, weil dann auch die Pflege irgendwann in ihre Grenzen kommt. Ganz banale Dinge. Aber so für diese Longevity-Frage spielt es so ab 75 bis 80 keine Rolle mehr.
Ich finde Longevity und 80 klingt irgendwie gut. Ich kämpfe jetzt schon so ein bisschen drum, aber ist für dich dann GLP-1 eine Option jetzt? Oder sagst du eigentlich, ab einem gewissen Alter mache ich mir mehr so? Oder weißt du, wie du sagst, wir werden die Daten ja nie bekommen. Deswegen bleibt aber Geriatrie wie die Nephrologie auch immer so ein bisschen eine Kunst irgendwo auch, oder? Also das ist ja das Schöne irgendwie, dass wir ja nicht für alles Guidelines haben.
Ja.
Aber man sitzt ja schon ab und zu da und denkt sich, Mensch, irgendwie kitzelt das ein, weil man denkt irgendwie, es würde schon auch helfen, klar mit dem Diabetes sowieso. Aber wie kannst du uns mir da einen Tipp geben? Irgendwie kann ich da irgendwas vorher erheben? Irgendwie, was weiß ich, Muskel irgendwie?
Ja, also für mich ist GLP-1 vor allem, ich bin ja nicht ein Kliniker, ne? Ich sitze ja nicht in der Ambulanz. Wir haben auch eine Ambulanz, aber das ist eher eine Sturzambulanz oder Dysphagieambulanz und so weiter. Da spielt vielleicht auch die Muskelkraft bei der Dysphagie auch wieder eine Rolle, beim Sturz auch. Aber das Thema GLP-1, wenn einer das drin hat und er jetzt nicht neu, seit er das drin hat, massiv Sarkopen geworden ist und er damit weder eine Hypo noch eine starke Hyper Glykämie hat, dann finde ich das kein schlechtes Medikament, zumal wir wissen, dass die Patienten, die dann später noch auf ein Insulin eingestellt werden, ganz oft Hypos haben. Und die Hypos ja das Schlimmste sind eigentlich für geriatrische PatientInnen, weil die häufiger Demenzen zum Beispiel entwickeln. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Und da ist natürlich GLP-1 wieder total interessant. Vielleicht eben auch mit einem anderen oralen Antidiabetikum noch. Deswegen, ich will es überhaupt nicht verteufeln, wenn der Fokus auf Sarkopenie, Frailty und zunehmende Stürze liegt, denke ich, sollte man es hinterfragen. Mit 80 plus das als erstes anfangen, bei einem neu diagnostizierten Typ-2-Diabetes, eher nicht. Ne?
Ich finde diese Diskussion nur spannend, weil ich glaube, ja, man muss Sarkopenie und auch fettfreie Masse, also Verlust im Kopf haben, wobei die Daten, die wir sehen, nicht darauf hindeuten, dass GLP-1-Agonisten die Muskeln irgendwie zerstören, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ne? Der Fettanteil geht runter, die Muskeln sind sogar noch aktiver und die Leute haben eine erhöhte Physical Activity. Aber natürlich spielt es eine gewisse Rolle. Du musst den Patienten natürlich angucken und mit dem individuell besprechen, was du willst, auch was den Weight Loss per se, glaube ich, angeht.
Also die du siehst, sind sicherlich andere wie die, die ich sehe.
Total.
Und da ist dieser Fokus, wenn der schon eine Frailty-Scale hat, ich benutze immer diese Frailty-Scale, die von 1 bis 9 geht. Wir haben ja früher ganz viel mit dem Bartl-Index und so gearbeitet und seit diese CFS da ist, die ja auch die Kardiologen gerne nehmen, das ist ein ganz interessantes Screening-Tool. Wichtig ist, dass man den Zustand nimmt, der 2 Wochen vor des Akutereignisses war, also ein Patient, wie war der, bevor er schlecht wurde? Und da ist dann eine Skala von 1 bis 9. 9 ist terminally ill, also das sind die Palliativpatienten. 8 sind schwerst gebrechliche, bettlägerige Menschen und 1 sind super fitte. Das ist so ein bisschen wie Nikolowski, aber sehr funktionell orientiert und deswegen besser auch prädiktiv nutzbar. Der einzige Fehler, der oft gemacht wurde, wird im Akutbereich genommen und dann sagt man, ah, jetzt ist er CFS 8, aber vor 2 Wochen war er eben 3. Und das ist ja das Wichtige, was ich wissen will. Ich interveniere ja viel eher bei einem Patienten, der vorher schon schwerst gebrechlich und Kontrakt im Pflegeheim gelegen ist. Und deswegen ist diese CFS so hilfreich, um auch die Entscheidung GLP-1 oder nicht und was ist gerade im Fokus eben vorzunehmen.
Das macht Sinn. Ich glaube, das ist auch so die Frage im Alltag so ein bisschen. Was kann man denn auch erreichen? Also was war vorher schon da und was, und auch gerade wenn es jetzt auch geht um auch Dialyseindikationen im Alter, da könnten wir nochmal 3 Sendungen dazu füllen. Natürlich, wenn der Michael jetzt morgen bei mir oder heute Morgen mitgelaufen wäre, hätte er wahrscheinlich auch seine Berechtigung gehabt bei der Visite, wenn wir ehrlich sind. Wahrscheinlich wäre das sogar gut gewesen auch, weil wir doch manche Dinge anders machen. Deswegen ist so Dialyse jetzt gerade beim hochbetagten Patienten oft auch was, was man einfach besprechen muss. Und ich finde auch, mal musste ab und zu auch sagen, lassen Sie uns mal 3 Monate probieren und dann setzen wir uns nach 3 Monaten zusammen und wenn es gut ist und du sagst, haben wir richtig gemacht, machen wir weiter und wenn nicht, höre ich auch auf damit. Mhm. Bin ich da geriatrisch unterstützt von dir oder?
Total. Es gibt ja auch diese schöne Studie im Innenchannel von damals, die ja gezeigt hat, wie diese Funktionalität mit der Beginn der Dialyse massiv abgenommen hat und die Mortalität extrem hoch war. Ich glaube, es kommt wieder darauf an, wo fängt man sie an und wo nicht.
Genau.
Mit dem Patienten das am Schluss besprechen, ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja. Jetzt bist du ja auch noch hier Präsident von eurer Fachgesellschaft und machst ja schon auch so ein paar andere Dinge, so ein bisschen als, glaube ich, jetzt alle anderen Geriater, oder? Wenn ich mir an dieses Video erinnern kann nochmal, was ich, wie gesagt, heute Mittag ja gezeigt habe. Wenn du so ein bisschen Werbung machen solltest für die Geriatrie, die ist ja oft so, ja, manche, wenn die Rotationspläne rauskommen, strahlen jetzt nicht immer alle, wenn sie in die Geriatrie dürfen. Was wäre denn die Idee? Weil du machst es ja schon ganz cool, muss man sagen. Und was man so hört auch. Was ist denn dein Ansatz oder warum? Wir sind ja alle irgendwo ein bisschen Geriater oder wir tun zumindest so. Was ist dein Take irgendwie?
Ja, was ist der Take? Also sehr eindeutig ist der Take, dass auch bei uns richtige Medizin gemacht wird. Und das war glaube ich, lange nicht verstanden worden. Und ich denke, die Geriatrie ist ein junges Fach, hat sich lange entwickelt. Es sind am Anfang alle die Geriater geworden, vielleicht die irgendwo woanders nicht mehr unterkamen. Und das ist jetzt schon ein anderes Thema geworden. Das sind, glaube ich, auch Cornelius Bollheimer in Aachen, das sind ja Ärzte, die, ich sag mal, richtig high-class auch geforscht haben. Das sind Leute dabei, die wirklich Bock haben, auch auf Akutmedizin und nicht in den Bereich gegangen sind, weil sie eben nicht mehr mit vielleicht stressigen Sachen zu tun haben wollten. Also es ist was zunehmend, glaube ich, auch von den Ärztinnen und Ärzten gesehen wird. Ich glaube, die Weiterbildung in der Geriatrie wird sehr stark als eine Weiterbildung in der allgemeinen Inneren gesehen, was natürlich in dieser Spezialisierungstendenz, das ja ganz normal ist, diese Zentripetalkräfte der anderen Fachgebiete, vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist. Und man sieht bei uns extrem viele Krankheitsbilder in verschiedenen Ausprägungen, aber halt immer natürlich die, vor allem die bei den alten Patienten vorherrschen. Also manche Dinge hat man halt nicht mehr in dem Maße. Deswegen, glaube ich, ist die Kombination, wenn jemand wirklich ein guter Internist, auch Kardiologe werden möchte oder Nephrologe, der dann 2 Jahre in so einer geriatrischen allgemeinen Inneren war. Ich bin ja eher einer, der dafür plädiert, lieber 5 Jahre allgemeine Innere zu machen, auch wenn die Cardio gerade einen ganz anderen Weg geht. Ich bin ja sehr über die DGIM da sehr drin, dass es der bessere Arzt ist, der dann danach das Fachgebiet macht, auch wenn er noch Elektrophysiologie und so weiter noch obendrauf packt. Das merken die Menschen, viele junge Ärztinnen und Ärzte wollen ja auch durchaus wieder in so eine Niederlassung gehen. Es gibt viele Allgemeinmediziner, die sagen, da habe ich eine gute Basis. Und dann merken wir, glaube ich, auch, und das spielt natürlich auch eine Rolle, Jörg, dass es, glaube ich, uns ein bisschen lustig ist. Wir haben, glaube ich, eine moderne Medizin hier. Wir haben Point-of-Care-Ultraschall. Seit 7 Jahren habe ich Geräte zum Aufklappen, mit denen wir halt Visite machen. Das ist halt echte Medizin. Es ist manchmal so ein Video noch dabei. Wir rappen nicht die ganze Zeit, keine Sorge.
Das glaube ich schon. So habe ich es mir vorgestellt, dass du
ganz als normale Visite.
Ja, ganz normal, okay, ja.
Ja, aber spielt eine Rolle vielleicht auch, dass das ein bisschen angesehener wird, schon langsam, ja.
Finde ich aber auch. Also da machst du schon echt einen guten Job. Und ich finde auch, das ist ja ein Fach. Also das macht ja auch Spaß und ich glaube, es gibt auch viele, die von Rotation zurückkommen und sagen, sie haben echt was mitgenommen und ich finde auch, man muss auch als Kardiologe eine Harnwegsinfektion behandeln können. Ein HWI, nicht den HWI, Florian, sondern den HWI, wenn du weißt, was ich meine.
Verwechslungsgefahr, genau, kann auch der Hinterwandinfarkt sein, genau. Finde ich auch, die Frage ist so ein bisschen jetzt, Michael, ich habe das Gefühl, dass wir den geriatrischen Blickwinkel, sage ich mal, weil wir ja, glaube ich, alle die gleichen Patienten die ganze Zeit behandeln, es aber einfach nicht merken. Also, ne, wie kann man jetzt die Medizin besser machen? Du sagst mit Konsilen zum Beispiel. Ich glaube, das ist was es viel zu selten gibt. Das ist auch gar nicht überall etabliert. Es gibt aber Palliativkonsile, was ich jetzt gar nicht als die Extremform der Geriatrie sehen möchte. Aber du weißt, was ich meine. Was glaubst du, müssen wir dann machen, damit die Leute nicht immer erst dann vielleicht so gedacht werden, wenn es um die häusliche Versorgung geht, die dann nicht abgebildet ist und dann geht es in die Akutgeriatrie?
Du siehst immer, wie das macht. Ha? Das
ist nein, überhaupt nicht, aber, ja, Mann, ja, aber leider,
ja.
Leider.
Du hast da recht, Florian, ist da völlig richtig. Ja, ist ja so, definitiv. Ja.
Denkt man zu spät dran.
Ja, also ich glaube auch, selbst wenn du früher dran denken würdest, müsstest du keine Sorgen machen, dass du genauso viele Patientinnen in Zukunft hast. Ne? Weil wir werden ja immer mehr auch haben. Jetzt, ich habe mir die genauen Daten angeguckt, also in 10 Jahren geht's los, dann werden die alle 80 plus, alle frail, werden sicherlich mehr stationär behandelt werden müssen. Jetzt sind die Babyboomer so 65 plus, die kriegen dann alle Knie und Klappen und whatever, da seid ihr jetzt so richtig dran. Wir kommen
in 10 Jahren nochmal Klappe, nochmal eine Klappe, wieder eine nächste Klappe.
Dann
wird's
noch wichtiger. Ja. Dafür bräuchten in der Tat ein Strukturproblem, es ist teuer, ne? Weil immer wenn wir, wie das Tumorboard, das ist ja auch schon, ich kenne das ja auch, geriatrische Tumorboards und sowas, haben wir leider nicht, aber ist auch immer da, wo eine relativ anspruchsvolle Intervention notwendig ist. Und das ist ja bei Krebserkrankungen zum Beispiel der Fall, bei größeren Operationen. Alles, was elektiv ist, fände ich extrem sinnvoll, wenn wir zusammenkommen könnten.
Das heißt, in so einer Hard-Team-Besprechung zum Beispiel, wo es darum geht, Tavi, ja, nein.
Wäre auch
bräuchtest
schön.
Bräuchtest du nicht nur einen Herzchirurgen, Anästhesisten, Kardiologen, sondern auch eigentlich einen Geriatra, der das Big Picture nochmal mitzieht.
Ja, der vielleicht vorher nochmal eben nicht nur eine Klinik. Wenn ihr, wir können das schön, ich finde, mit so einem Screening und dann eben geriatrischen Assessment-Algorithmus machen. Es macht ja keinen Sinn, wenn jeder jetzt irgendwie geriatrisches Assessment macht. Das ist viel zu lange dauernd und das bringt es auch nicht. Aber man könnte sagen, okay, alle, die so eine CFS oder die jetzt von euch, von dir, vom Gefühl her, sehr geriatrisch wirken, sagst du, okay, da hole ich jetzt mal den Geriater und ansonsten lasse ich es einfach laufen, weil viele 80-Jährige brauchen nicht den Geriater vor der TAVI, meiner Ansicht nach. Aber manche vielleicht schon. Und wenn wir da so anfangen, dann könnte man natürlich einen Algorithmus gestalten, mit dem das funktioniert. Und auch da kommt es wie immer drauf an, regional, hast du Leute, die das abbilden können? Haben wir die Zeit? Haben wir die Struktur? Da kommen wir jetzt in die Gesundheitspolitik rein. Aktuell sieht es ja gar nicht so aus, als könnten wir irgendwas mehr machen, sondern es wird überall eher verschlankt, abgebaut, reduziert. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich sehr umgucken, dass wir in 10 Jahren eine Struktur haben, die uns nicht völlig überfordert.
Ja, aber Florian, das ist ja schon was für euch, weil du als, muss man schon dich ja auch mal wieder loben hier jetzt. Ihr macht ja Albuminurie, ihr macht ja HB1C und so. Also ihr seid ja eigentlich schon über den Tellerrand, wie der Franzose sagt. Das kann ich wieder bringen. Das heißt, das so ein geriatrisches Assessment wäre ja da vielleicht, da soweit wäre doch gar nicht weg davon. Ich meine, macht ja schon Sinn irgendwie auch.
Ja.
Nicht, dass wir das jetzt hier jeden Tag machen würden. Also ab morgen schon, aber.
Ja. Aber wie müssen wir es machen? Also ganz konkret, ich meine, wir sollten nochmal, ich meine, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber jetzt mal klinikintern vielleicht, so ein geriatrisches Board finde ich gut. Das ist die Frage, wie ist es zeitlich umsetzbar? Oder müssen wir einfach geriatrisch mehr geschult werden? Oder müssen wir einen Geriater mit dabei haben? Und was ist mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen? Wir brauchen am Ende noch was Positives. Das ist so am Ende zum
schon
bisschen
positiv,
negativ.
Schon.
Ein bisschen negativ. Ja, wir haben eigentlich zu wenig Möglichkeiten. Wir brauchen ja was Positives. Ich bin ja ein Optimist.
Also da versuche ich das mal. Also ich glaube, die Gerontokardiologie, was ihr gerade versucht, ist grundsätzlich richtig. Ich glaube nicht, das muss nicht im Weiterbildungssystem sein, weil das wäre wirklich schwierig, wenn jetzt Kardiologe und jeder macht sogar sein Geronto-Chirurg, sein Geronto. Aber man könnte das natürlich in der Tat, es gibt also die 60-Stunden-Curriculum von der Ärztekammer zum Beispiel. Es gibt auch vielleicht da noch Alternativlösungen. Ich glaube, man könnte da schon einiges machen. Und ihr sollt auf keinen Fall ein geriatrisches Assessment machen. Das ist ganz wichtig, nochmal von der Definition her, ein Assessment ist mindestens 6 Dimensionen. Das ist ein genaues Hingucken bei Patienten bezüglich Kognition, Emotion, ADLs, Mobilität, sozialem Status und so weiter. Und das kostet Zeit, das hat man nicht im Alltag und das werden wir auch nie haben. Das heißt, das ist was, was der Geriater dann in seiner Spezialisierung macht. Das ist, ich sage immer, das ist wie der Herzkatheter für einen Kardiologen. Also die Indikation muss man stellen und die könntet ihr aber stellen mit so einem Screening-Tool. Und da könnte diese CFS oder ein einfaches Frailty-Assessment sinnvoll sein. Und dann kann man wieder überlegen, wo macht man seinen Cut-Off? Nicht den Cut-Off, der in der Literatur vielleicht ist, sondern man fängt mal mit einem viel höheren Cut-Off an, dass die Spezifität hoch ist und es wirklich Sinn macht, für den Patienten einen Geriater zu holen. Und so kann man langsam so Dinge, glaube ich, starten. Und das wäre doch mal positiv. Warum nicht? Ohne sich zu überfordern, weil ich glaube, die Geriater bei euch um die Ecke haben jetzt auch nicht gerade 10 Däumchen, haben jetzt Zeit, ständig quasi sich zur Verfügung zu stellen. Aber das wäre, glaube ich, nett. Ja. Oder sinnvoll.
Und die Niedergelassenen und Hausärzte, wie kriegen wir da die Geriatrie besser rein?
Die Niedergelassenen haben ja eigentlich seit einigen Jahren im EWM auch die Möglichkeit, so ein einmal im Jahr so ein geriatrisches Screening abzurechnen. Die können theoretisch auch ein bisschen mehr Assessment machen. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Das kann man nicht im Allgemeinen sagen, ob das gut oder schlecht gemacht wird. Aber es gibt Leute, die das, glaube ich, sehr gut machen. Und das Tolle daran ist, wenn die Hausärzte es regelmäßig machen und nicht den Patienten immer nur im Wartezimmer sitzen sehen, ist, sie merken plötzlich, oh, die Gehgeschwindigkeit hat sich ja halbiert bei dem vom einen Jahr auf ein anderes Jahr. Und davor war er immer stabil. Und dann haben sie diesen funktionellen Screening-Wert und können sagen, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da könnte ich mal den Geriater drauf gucken lassen. Sowas fände ich super. Aber dafür haben wir halt kaum Strukturen. Und das ist das, was ich glaube, dass wir in 10 Jahren brauchen. Wir brauchen irgendeine Art von ambulanter Geriatrie. Das können auch die Hausärzte machen, aber man muss es richtig machen.
Gibt's nicht, oder? Niedergelassenen Geriater?
Kaum.
Also in der
ganz
Form.
Wenige. Es gibt welche, die diese Weiterbildung natürlich auch haben, weil sie aus der Klinik kamen und sich dann niedergelassen haben und solche spezialisierten Praxen machen. Oder die geriatrischen Institutsambulanzen, aber die sind so ein bisschen amputiert organisiert. Da muss man, das darf man einmal im Jahr machen. Man muss den Hausarzt anrufen, den erreicht man nie, aber das muss anrufen. Oder die erreichen uns nicht, umgekehrt auch. Und das muss mit Überweisung sein. Es kann kein Patient ein zweites Mal kommen. Das funktioniert nicht so. Also man muss das anders gestalten in Zukunft.
Ich finde, wir haben schon viel anders gestaltet hier eigentlich heute, oder? Muss man sagen, Florian. Ich fand es richtig gut. Vielen Dank, dass du da warst. Das war richtig cool.
Vielen Dank, Michael. Ich habe auch sehr viel gelernt und ich glaube, maximal praktisch relevant, was wir hier besprechen. Wir haben noch nicht für alles Lösungen, aber ich glaube, die Wahrnehmung ist deutlich gewachsen. Zumindest bei mir.
Ja, bei mir auch.
Ja. Also ich fand es super spannend. Ich könnte mich, glaube ich, jeden Tag mit euch eine Stunde austauschen. Ja. Da würden wir viel voneinander lernen und ich übrigens auch sehr viel von euch. Vielen Dank.
Vielen Dank, das war richtig gut und lernen ist gut. Ich hoffe, Sie haben auch alle was gelernt beim Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Pumpe und Filter sagt adieu, bis bald. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast. Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk. Mit Jörg Latus und Florian Kahles.